Folge 49. Interview mit Heilpraktikerin Dagmar Scheler. Darmdiagnostik, worauf es wirklich ankommt. Evolution Radio Show. Dein Programm für evolutionäre Gesundheit, Training und höchste Performance. Mein Gast in dieser Folge ist Dagmar Scheler. Sie ist Heilpraktikerin aus Suhl. Der Beruf des Heilpraktikers ist eine staatlich anerkannte Ausbildung. Der Heilpraktiker hat eine tiefe medizinische Ausbildung und er darf auch mit kranken Menschen arbeiten. Und er hat auch die Möglichkeit, zum Beispiel Infusionen zu geben. Den Heilpraktiker gibt es nur in Deutschland und in der Schweiz. In Österreich gibt es diese Berufsbezeichnung nicht. Dagmar Scheler ist auf Darmgesundheit spezialisiert. Sie betreut aber auch viele Krebspatienten, vor allem begleitend zur konventionellen Therapie. Sie hilft ihnen mit einer ketogenen Ernährung und mit Entgiftungsprogrammen, besonders nach der Chemotherapie. In dieser Folge erfährst du, was ein Stuhlprofil alles abdecken sollte und auf welche Werte man achten muss, welche Bakterienstämme wir besitzen sollten und welche Probleme machen, welcher Zusammenhang besteht zwischen Autoimmunerkrankungen und dem Darm und welche Laborwerte man erfassen sollte, wenn man einen durchlässigen Darm hat. Liebe Dagmar, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show. Ich freue mich sehr, dass ich dich begrüßen darf.
Ja, danke, liebe Julia. Ich freue mich auch, dass du mich dazu eingeladen hast.
Gerne. Wir haben uns ja im November in Fulda beim Internationalen Kongress für integrative Medizin im WC kennengelernt. Ja. in einer ganz lustigen Art und Weise. Und daraus hat sich jetzt ein sehr netter Kontakt entwickelt. Und deswegen, ich freue mich ganz besonders wirklich, dass du dir heute Zeit nimmst. Erzähl doch mal ganz kurz, was ist denn dein Hintergrund und ja, was hast du für eine Ausbildung gemacht und womit beschäftigst du dich so in erster Linie?
Ja, also ich bin Jahrgang 69, um das mal so vorwegzuführen und bin an sich aus dem Beruf Zahnarzthelferin gekommen und habe, das heißt, etwas medizinische Vorkenntnis gehabt und bin in den Beruf des Heilpraktikers, also in Deutschland ist das der Heilpraktiker, und habe die Ausbildung durchlaufen mit der staatlichen anerkannten Prüfung und bin dann, also habe dann festgestellt, oh, jetzt kannst du ja eigentlich noch gar nichts, und bin in dem Sinne auf Weiterbildungen Weiterbildungstour gegangen, und das heißt, das habe ich mehrere Portale abgelaufen, mehrere Akademien abgelaufen und habe meine Bausteine, die ich mir so aufgestellt habe, dann verkettet miteinander, verknüpft, sodass ein rundes Praxiskonzept rauskommt.
Ja, weil du hast ja wirklich jede Menge Fortbildungen, das kann man auch auf deiner Website sehen. Ich werde dann natürlich noch verlinken und das findet ihr dann in den Shownotes, wie ihr die Dagmar finden könnt. und vor allem, ich meine, deine Ausbildung, deine Schwerpunkte, wo setzt du so deinen Fokus?
Das heißt, wenn ich so gefragt werde, auf der Straße oder was machen Sie? Ja, da könnte ich ja ausholen, könnte Stunden referieren. Ich sage dann einfach, ich arbeite internistisch. Das bedeutet, der Patient kommt zu mir, hat Probleme, zum Beispiel Blähungen, Herzrhythmusstörungen und so weiter und so fort. Das heißt aber auch psychische Probleme, die dann auch mit diesen Dingen zu tun haben. Und dann beginne ich mit meinen Patienten immer ein Gespräch. Ich arbeite erstmal, dass ich sage, wir machen ein Kennenlerngespräch. Das heißt, wir unterhalten uns eine Stunde lang, so circa. Manchmal ufert das auch aus. Der Patient hat dann viel mehr zu berichten. Ich bin dann der Zuhörer und höre zu, dass ich dann feststelle, was mache ich denn mit dem Patienten? Mhm. Ja? Ich frage dann auch, meine Grundfrage steht dann auch immer im Raum, was möchten Sie von mir? Also was möchte er verändern?
Genau.
Und dieses Thema ist ganz wichtig, weil als Therapeut kann man schnell über das Ziel hinausschießen. Wir wollen ganz viel verändern und mit allen Mitteln, die wir zur Verfügung haben. Der Patient ist dann gar nicht so bereit, habe ich dann bemerkt, auch im Laufe der Arbeit. Und jetzt bin ich so weit aufgestellt, dass ich sage, ich höre erst mal, was er möchte.
Ja.
Schau, kann ich das? Mhm. Wichtig. Habe ich das im Petto? Geht das?
Ja.
Und dann schlage ich ihm vor, welchen Weg wir gehen können. Mhm. Ich schone mich dabei nicht, also ich sage alles.
Ja.
Und der Patient darf bestimmen, was macht er mit? Ja, wie geht er mit? Und das Erste, was bei mir normalerweise immer läuft, ist das Stuhlprofil. Ja, das heißt, der Patient, also wenn er mir gegenüber sitzt, frage ich dann auch immer nach den Stuhlgewohnheiten oder Ungewohnheiten. Meist fällt ihnen das gar nicht auf, dass das eine Ungewohnheit ist. Und weil sie das ja schon lange so kennen, dann gehe ich da also mehr ins Detail und frage dann den Patienten auch Farbe, Form, Eigenschaften vom Stuhl. Ja, das wird immer ein sehr doch intimes Gespräch. Der Patient muss über die Hürde springen, es mir zu erzählen. Ja, ich frage dann natürlich auch den Toilettengang ab, wie oft am Tag. Und auch selbst Form und Gerüche möchte ich gern wissen. Auch die Abgänge, die er am Tag hat, das heißt Blähungsabgänge, möchte ich auch da wissen, weil wir allein vom Geruch auf die Bakterienlage im Darm schließen können. Ja? Zum Beispiel ein Skatolgeruch, wir erinnern uns an Schwefel oder an Eiern. Ja, gab es mal im Chemieunterricht bei uns so ein ganz tolles Experiment und der Lehrer hat sich schon vorher gefreut, dass wir dann alle, in die Knie gehen. Und so riecht das auch bei manchen Patienten. Wir nennen das Skatolgeruch. Ja? Also ich frage dann immer faule Eier und da können die das dann immer bestätigen. Und da weiß ich auch, dass da zum Beispiel auch ein Neurostress herrschen kann bei diesen Patienten. Also das ist auch für die Diagnostik ganz wichtig. Und ich frage auch, wie viele Wischgänge haben die Patienten? Das heißt, wenn sie mit dem Stuhlgang fertig sind, frage ich dann, wie viel Mal müssen sie, um sich zu reinigen. Sicherlich gibt es Reinigungstypen, die brauchen dann noch feuchtes Toilettenpapier bis zum Abwinken und spülen sich dann noch ab. Aber der normale durchschnittliche Patient erzählt mir dann, dass er mehr als 3, 4 Wischgänge hat und das ist unnormal. Ja? Weil wir müssen uns ja überlegen, wir kommen auf die Welt und ich weiß nicht, wir haben kein Toilettenpapier dabei. Und ich erkläre dann meinem Patienten dann auch immer, haben Sie das schon mal gesehen, wenn Sie haben Sie einen Hund, frage ich immer, ja, sage ich, haben Sie da immer Toilettenpapier dabei? Nein. Die Patienten also bekommen dann auch von mir immer die Anfrage, ob wir ein Stuhlprofil durchführen wollen. Ich hatte neulich auch auf meiner Internetseite, ich versuche mich da sehr kurz zu halten, weil ich bin nicht diejenige, die dann schon alles am PC erklärt. Also ich empfinde das kurz, knappe Information. Und wer mehr wissen möchte, kann sich dann bei mir melden. So ist das eigentlich auch in Ordnung. Ich habe das mal ein bisschen vorbereitet. Ich zeige dann den Patienten immer, wie wir das machen. Das heißt, ein Stuhlprofil wird im Labor gemacht. Ich arbeite mit dem Labor Biovis zusammen, schon jetzt Jahre und er ist sehr erfolgreich. Das Labor Biovis schickt mir dann das Stuhlkit, was ich dem Patienten mitgebe. Und das Stuhlkit sieht dann so aus. Ich zeige dann dem Patienten, das ist so ein kleines Röhrchen. Und ich erkläre Ihnen, es ist eine Baggermethode, gell, weil so ein kleines Schäufelchen drin ist. Das heißt, die sollen den Stuhl auffangen. Und dann dürfen die sich nicht schonen und müssen das relativ voll machen. Ja. Dann ist auch immer so die Anfrage, warum so viel? Weil das Labor das einfach braucht, weil die diagnostischen Möglichkeiten damit auch gegeben sind. Es kam schon die Anfrage, zu wenig Material und dann muss
Ja,
man das
ist da
einschicken. Das ist dann,
problematischer.
ja. Dann wird das meist verpackt in so ein Umröhrchen und
Ja.
damit die alle gleich wissen, worum es geht, ist das hier oben ein
Genau.
braunes Hütchen drauf. Und dann wird es an das Labor vom Patienten geschickt. Außer Patient möchte zu mir kommen in die Praxis, mir wieder bringen, dann schicke ich das natürlich an das Labor. Wir erwarten dann ungefähr so nach guter Woche, 1,5 Wochen, das Profil und das bekomme ich dann geschickt und werde das dann mit dem Patienten aus und fahre dann darauf hingehend meine Therapie.
Okay.
Ja? Also ich erkläre dem Patienten sehr beispielhaft, sehr bildhaft, wie sieht es aus und was können wir tun, um Veränderungen zu bringen. Und wenn wir jetzt von dem normalen Stuhlprofil ausgehen, also es kommt der durchschnittliche Patient zu mir, der sagt, er hat Blähungen, ne? Irgendwie stimmt da was nicht und ich habe immer, mir geht es nicht gut, ich stoße auf, so das ist so das Normal-Durchschnittliche, dass der dann reinschaut und dann mache ich ein Stuhlprofil, dass ich sage, ich gucke auf den Flora-Status. Das sind explizit ausgewählte Bakterienstämme, die einmal krankhaft wirken können, aber auch die physiologisch, also die wir im Prinzip in uns haben und die wir eigentlich für uns benutzen sollten. Also das heißt, wir sind nicht alleine, sondern wir haben 2 bis 3 Kilo Bakterien in uns, ja, sich viel an. Das heißt, wenn wir die schon rumschleppen und beherbergen, möchten die auch für uns was tun und die sind für uns total wichtig. Das heißt, diese werden in die Kritik gestellt, das heißt, wie viele wohnen da, ja, und wenn welche und was treiben die? Dann frage ich auch die Entzündlichkeit nach Mikroentzündungen. Das bedeutet die Durchlässigkeit. Wir nennen das Leaky Gut in der Fachsprache. Ich sage dann aber immer, die Durchlässigkeit hat ein sehr, sehr schönes Darmbild, was ich dann immer benutze, um zu erklären. Manchmal nehme ich einfach auch nur die Hände, mache das jetzt mal so und zeige, dass dann die Finger die Schleimhautzellen sind und die sollten eigentlich Schulterschluss haben. Also die sollten richtig schön nebeneinander sein, zusammen sein. Und ein Leaky Gut, eine Durchlässigkeit, zeigt, dass die Zellen ja nicht miteinander verbunden sind und dass der Inhalt aus dem Darm ungesehen und ungekämmt, will ich mal sagen, durch die Mikrovilli in das Blut kann und kann dahingehend auch als Allergen wirken, ja, oder Toxine, die dann durchdringen und so weiter und so fort, die Beschwerden machen.
Ja. Auf welche Werte schaust du da beim Leaky Gut?
Beim
Oder
Leaky Gut,
bei der Entzündung, ja?
Ja, beim Leaky Gut gehe ich auf das Alpha-1-Antitrypsin. Das wird ja in der Leber gebildet und hat im Stuhl nichts zu suchen, jedenfalls nicht in so einem hohen Wert. Dann ist es aber manchmal Augenwischerei mit dem Alpha-1-Antitrypsin, sodass es unauffällig ist. Und der Patient aber die Beschwerden hat, die typischerweise auf eine Nahrungsmittelunverträglichkeit hinziehen. Und dann entnehme ich dem Patienten nochmal Serum, also Blut, und teste Zonulin im
Im
Serum.
Blut, ja.
Ja, im Blut. Und da habe ich oft dann den Treffer, dass das eine nicht da ist, aber dass trotzdem dieses Leaky Gut besteht. Wir müssen uns das so vorstellen, dass Alpha-1-Antitrypsin wird dann oxidiert im Darm. Und deshalb kann der das auswertet, den Stuhl, das, also der Laborant oder der Laborarzt, das nicht sehen, dass es da ist. Also es ist Augenwischerei und wer sich da nicht auskennt, muss ich sagen, kann sagen, ist nicht,
Ist nicht,
haben sie nicht. Und es ist aber eine sehr hohe Prozentzahl, also von 10 Patienten haben es meistens 11.
Siehst du das auch, dass hier einen Zusammenhang zum Beispiel mit wie Autoimmunerkrankungen oder sowas?
Ja, also Autoimmunerkrankungen, ich sage immer, dass im Darm geht eigentlich alles los. Also die Schaltstelle für Erkrankungen, ob das nun Autoimmunerkrankungen sind, zum Beispiel die Schilddrüse. Da gibt es diese Erkrankung Hashimoto-Thyreoiditis und die geht definitiv im Darm los. Und diese Autoimmunerkrankung ist eigentlich was Aufgeplopftes, das heißt, es ist eine zweite Erkrankung, also es ist nicht die primäre, sondern es ist die Sekundärerkrankung. Auch die aus dem rheumatischen Formkreis.
Ja.
Auch diese Erkrankung, nach meiner Erfahrung, sind ursächlich im Darm zu finden. Auch Erkrankungen, die die Kinder betreffen, in Richtung Autismus und diese ganzen Geschichten, die sind oft auch, also nach meiner Erfahrung, auch aus dem Darm her.
Ich meine, deswegen machst du praktisch prinzipiell als erstes eigentlich einen Darm, einen Flora-Status, weil eigentlich so viele Erkrankungen ja einfach da ihren Ursprung haben. Und das ist ja auch die Eintrittspforte sozusagen, ja auch für alle Nährstoffe. Und wenn es ja da nicht passt, dann kann man ja oben reinstecken sozusagen, was man will. Oder dann wird ja die Therapie vermutlich auch nicht ansprechen, wenn der Darm nicht in Ordnung ist, oder?
Ja, sicherlich. Ich gucke dann nach der Entzündlichkeit. Auch da nehme ich den Wert Calprotectin erstmal als ersten Wert und schaue nach, hat der Patient dahingehend schon den Verdacht, dass wir mal tiefer schauen sollten. Dann nehme ich gerne noch das M2BK als Tumormarker mit dazu. Und den habe ich jetzt in der letzten Zeit schon mehrmals bestätigt bekommen beim Patienten.
Aber das ist
Und
im Serum, oder?
Nee, das gibt es zweimal. Das
Ach
gibt
so.
es im Stuhl. Im
Ja.
Stuhl als Tumormarker
Okay.
direkt für, wo wir sagen, im Darm ist hier nicht nur kleine Entzündung, sondern da ist schon große Entzündung. Und M2BK im Serum nehme ich auch so, es ist nicht unbedingt der Tumormarker schlechthin, sondern es ist ein Entzündungsmarker.
Ja.
Ja, weil es steht zwar immer Tumormarker drüber, aber das Labor sagt auch im ersten Moment einen Entzündungsmarker. Und ich nehme es auch gerne, wie läuft die, wie ist der Patient, also wie ernährt er sich,
Ja.
wie kohlenhydratreich auch, gerade bei dem Serumwert. Und da kann ich drauf sehen, wenn ich ihn umstelle, zum Beispiel in ketogene Ernährung, hält er sich dran oder nicht?
Ja.
Ja, weil die Pyruvatkinase, der Weg zeigt uns dann, was läuft da. Also kann er mir nicht erzählen, alles schön, alles gut.
Ja.
Wenn es da nach oben geht, wissen wir, da macht er was falsch.
Ah,
Ja,
ja.
ist auch eine sehr schöne Geschichte. Das M2BK im Stuhl habe ich jetzt nachgewiesen bei Patienten. Und da ist die bildgebende Diagnostik noch nicht angeschlagen. Das heißt, wir haben hier so einen Zwischenraum zwischen schon Darstellung einer Erkrankung und aber doch schon gefunden im Blut.
Okay.
Ja, und jetzt kann sich der Patient überlegen, machen wir Vogel-Strauß-Taktik, stecken Kopf in Sand, wir sehen nichts.
Ja.
Oder wir überprüfen nach einem Vierteljahr wieder. Oder wir gehen die Sache an.
Okay.
Prophylaktisch, dass wir
Ja.
sagen, ja, wie ist alles? Wenn die zum Beispiel eine Darmspiegelung hatten, die Patienten, kommen sie an und sagen, alles schick.
Alles super, ja, genau.
Ja, aber diese Mikroentzündungen sehen die, also sieht der Arzt nicht und
Na.
der Patient fühlt die oft nicht als Entzündung.
Ja.
Er hat da keinen Schmerz, sondern er fühlt eher eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, Blähungen,
Ja.
Kopfschmerzen, Migräne oder dann Autoimmungeschehen, also das heißt Gelenkerkrankung und so weiter und
Ja.
so fort.
Ich meine, auch ein Problem, glaube ich, ist, dass viele Ärzte, wenn sie auf Entzündung, was die was klassischerweise gemessen wird, ist ja nur CRP bei uns und auch nicht das Hochsensitive, sondern ganz normal. Und das schlägt ja nur aus, eigentlich, wenn du eine Lungenentzündung oder sowas hast. Ja.
Ja, also da muss schon ganz
Da
dicke
muss schon
kommen.
ma massiv sein. Ja. Und das ist dann ein wesentlich feinerer Marker, oder? Der Tumormarker.
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, manchmal ist es so, dass im Darm bei den Patienten, also ich schaue mir das Stuhlprofil dahingehend mit denen an und stelle fest, dass die wichtigen, also die physiologischen Keime oft kaum aufgestellt sind und auch die Pathogenen jetzt nicht unbedingt erhöht sind, also kein, also wir nennen das immer Wildwuchsphänomen.
Ja.
Ja, also so nach dem Motto, die, wer einen Garten hat, weiß, was das heißt, Wildwuchs, also wenn die Brennnessel übers Beet wächst oder
Ja.
andere Dinge, dann nenne ich das immer Wildwuchsphänomen, das können die sich dann auch vorstellen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel wir auch eine Etage höher denken müssen, weil der Darmtrakt
Ja.
fängt mir hier oben an, also das sprich im Mund. Und auch da Bakterien da sind, also das sind pH-Markerkeime, die Gram negativ aufgestellt sind.
Ja.
Das sind Keime, die eine sehr hohen eine sehr hohe Entzündungsbereitschaft haben. Und ich dann vielleicht auch wieder als Therapeut, wenn ich das nicht weiß, fehlgeleitet bin und sage, naja, im Darm ist jetzt nichts weiter los.
Ja.
Aber Leaky Gut haben wir trotzdem.
Aha.
Und die Schulmedizin hat jetzt auch herausgefunden, dass Bakterien mit dem Blut reisen. Ja, das finde ich klasse.
Das
Also,
ja.
dass auch ja, dass diese Information da jetzt so angekommen ist, freue ich mich. Dass also ein Bakterium hat nicht nur unbedingt Standortwahrung, so wie das bei der Frau zum Beispiel die Scheidenflora, dass nur explizit diese Flora dort ist. Die haben jetzt herausgefunden, da gibt es viel, viel mehr.
Ja.
Und die haben zum Beispiel, was sich immer gut macht, Frauen, die jetzt, also werdende Mütter untersucht, und da kann man schön Fruchtwasseruntersuchungen auch machen. Und die haben festgestellt, dass in dem Fruchtwasser Bakterien der Mundflora, außer also Bakterien, die sich im Mund aufhalten, in dem Mund, also in dem Fruchtwasser zu finden
Aha.
sind. Ja? Das heißt, ein Kind kommt jetzt hier nicht steril auf die Welt,
Ja.
sondern hat schon die Flora der Mutter und auch die des Vaters mitbekommen als im Prinzip
Ja.
Erblast, würde ich das mal so nennen, weil Erbe ist nicht immer positiv, gell?
Ja.
Und dann bekommt es natürlich beim normalen Geburtsgang die Scheidenflora der Mutter, die
Genau.
Endflora der Mutter, also das heißt aus dem Enddarm. Und was wir nicht vergessen dürfen, es entsteht bei den Venen ein Leaky Gut, ein physiologisches. Ja, und das wissen auch viele nicht, also ein physiologisches Leaky Gut. Und in dem Moment, wenn dann die Frau anfängt und stillt,
Ja.
wissen wir, was dann ist. Also über die Lymphe kommt es dann zu der Brustdrüse und die Kinder trinken dann, es sollte ja der zweite Weg der Abwehrschulung sein. Und dann bekommen die Kinder jetzt nicht nur die guten Bakterien mit auf den Weg, sondern
Ja.
die auf die anderen Bakterien. Und deswegen sage ich auch, wenn wir die Mutter vorbereiten, muss man dahingehend auch den Vater mit vorbereiten, weil sonst gibt es Kussverbot. Ja, weil es
Ja,
ist ja immer wieder also eine Übertragung. Ja, eine Übertragung.
wirklich.
Und wenn das Kind, ich habe jetzt auch einen ganz kleinen Jungen bei mir in Behandlung, 9 Monate war er, wo es zum Behandeln kam, der hatte Vergiftung aufgrund der Schwangerschaft im Mutterleib und hat sich immer so sehr stark bewegt, also
Okay.
konnte nie ruhig liegen. Und da habe ich gesagt, wäre es denn nicht mal schön, wir machen mal ein Stuhlprofil.
Ja.
Und da waren die Pathogenkeime sehr auffällig.
Okay.
Ja? Die Mutter nahm auch die Nuckel immer in den Mund und ich habe dann gesagt, wenn wir das Kind behandeln, dann wäre es günstig, das wird gestoppt. Also das
Okay.
Kind hat den eigenen Löffel, hat die eigene Tasse, hat den eigenen Nuckel. Also es wird
Ja.
nicht mehr, wenn es runterfällt, muss er eben abgespült werden. Das heißt, dass der Weg der Ansteckung auf dem zweiten Weg gestoppt wird. Dieses Kind habe ich dann behandelt, habe mich mal da mit Absprache von der Apotheke auch an Rizol-Zäpfchen getraut.
Ja.
Ganz, ganz, ganz niedriger Dosierung. Und
Was macht das Rizol?
das
Also.
Rizol, bekämpft jetzt im Prinzip diese Bakterien.
Ja.
Ja, also ich versuche die Bakterien mit dem Rizol einzudämmen, feder dann natürlich die Darmflora ab und macht Parkplatzsanierung. Das bedeutet, die keine ordentliche Plakette drauf haben, ja,
Ja.
runter und stellen wir die mit der grünen Plakette drauf, sodass die auch reinfahren dürfen in
Ja.
die Stadt. Und ja, und dann versuche ich natürlich auch das System Schleimbildung wieder anzuregen bei den Patienten. Dazu kann ich auch gleich noch was sagen.
Ja.
Und bei dem Kind haben wir einfach auch ein Präparat mit dazu gegeben. Das hat dann die Mutter am Abend mit dazu genommen. Ein
Ein
probiotisches,
Probiotikum, ja.
ja, ein Probiotikum, was für das Alter genau zugelassen ist.
Ja.
Und der Junge ist jetzt, wird jetzt 1 Jahr, also wir haben jetzt eine kurze Zeit behandelt, 3 Monate. Er ist ganz ruhig geworden. Also der von dem Verhalten her.
Ja.
Er kann jetzt spielen, er kann sich alleine beschäftigen. Die Stuhlungewohnheiten, die Mutter angegeben hat im Vorfeld, sind weg.
Okay.
Ist nicht, ja, ist nicht mehr da. Sicherlich gab es Krisenstände, dass Durchfälle am Anfang kamen, das haben wir auch abgefedert. Und auch zwischendurch hat die Mutter mir dann gesagt, also sie hat Bedenken, also das braucht man auch ein starkes Miteinander und auch eine Absprache. Und dann hat aber sie ist da durchgegangen, also sie hat das mitgemacht und das hat sich nach hinten raus gelohnt.
Ja, super. Hat die
Ja.
Mutter auch Ernährung irgendwie umgestellt oder?
Nein, also sie stillte auch nicht
Ach
das
so, sie hat
Kind.
nicht gestillt,
Ja,
ja.
das nur ganz am Anfang hat sie das Kind gestillt. Dann hat sie umgestellt auf Flaschennahrung.
Okay.
Und das Kind kam an sich erst mit 9 Monaten zu mir in die Behandlung. Ja, ich kannte es vorher, aber die Behandlung fand erst dann statt.
Ja.
Und wir haben also ich habe das dann einfach mal angerissen, wäre das möglich, könntet ihr euch das vorstellen? Und dann wurde gesagt, ja, und dann haben wir das mal getan. Also es war ein sehr, sehr, sehr gutes Ergebnis.
Sehr gut, ja.
Ja. Ich hatte
Toll.
schon den Verdacht auf Clostridien gehabt,
Ah ja.
in Richtung Hyperaktivität eventuell und so weiter und so fort. Aber das war Gott sei Dank noch nicht.
Ist das
Also
oft eine Verbindung,
ja.
Hyperaktivität und Clostridien?
Ja, ist
Ja.
definitiv. Ja. Das heißt, die Kinder haben oft einen Leidensweg in dem Sinne, dass entweder die Mutter oder das Kind viele Antibiotika-Behandlungen bekommen haben. Daraufhin entsteht eine Dysbiose, so nennen wir das, also das oder nenne ich das, dass das Kind keine gut aufgestellte Darmflora hat.
Ja.
Damit können Bakterien wachsen, die uns krank machen. Und dazu gehört auch das Bakterium, also die Clostridien, und die sind auch zum Beispiel bei MS-Patienten zu finden.
Ah.
Ja, also das darf man alles nicht vergessen.
Ja.
Also sollte man ein Stuhlprofil machen und es gibt dann dahingehend auch probiotische Mittel, die man einsetzen kann. Aber im ersten, also ich arbeite sehr gerne mit Rizolen. Das teste ich kinesiologisch aus. Welches Rizol ist das Beste für diesen Patienten?
Ja.
Mache dann den Nachtest mit dem Patienten. Der nimmt das ein und wird oral eingenommen. Bei den Kindern bin ich humaner und sage, wir machen Zäpfchen.
Ja.
Und die Kinder, die auch Kapseln schlucken können, da füllen wir das in Kapseln dann ab.
Okay.
Also es machen dann die Eltern geheim in eigenen.
Das heißt, da gibt es keinen besseren oder schlechteren Einnahmeweg jetzt für das. Also sowohl oral als auch als Zäpfchen funktioniert's. oder
Das funktioniert.
ja.
Das heißt, bei den Kindern versuche ich erstmal, also bei dem Kleinen habe ich das jetzt nur über den Enddarm gemacht, über
Ja.
das Zäpfchen. Und bei den Erwachsenen gehe ich da rigoros vor. Also die müssen das schlucken.
Ja,
Ja?
ja.
Ja, und ich sage aber gleich, das ist keine Faschingsveranstaltung. Gell? Das ist nicht unbedingt klasse und es ist nicht lecker
Ja.
und sie brauchen nicht jammern, weil
Ja.
das ist
Muss,
nicht so.
aber
Also
hinten nach machst du dann, gibst du dann Probiotika
Das federe ich
oder
gleich mit. Also
gleichzeitig?
ja, ich gebe ein Pektin mit dazu. Also entweder gebe ich das, also das Chitin, das Ketoglin
Ja.
benutze ich. Ja, zum Beispiel auch. Oder je nachdem, also das ist eigentlich meistens Mittel der Wahl, weil das im Darm die Toxine super bindet
Okay.
und ja, und dann gar nicht die Belastung, weil ja meist ein Leaky Gut vorliegt, nicht diese Toxinbildung dann in den Blutkreislauf wiederkommt.
Das meinst du, die Toxinbildung, wenn die Clostridien absterben oder?
Ja, wenn die Bakterien generell, die wir beseitigen wollen, absterben,
Ja.
gibt es dann das Phänomen, dass der Patient Schwindel, Übelkeit, Durchfälle, Erbrechen hat. Das sind
Ja.
aber normale Begleiterscheinungen, die gewünscht werden oder gewünscht sind. Also da freuen wir uns als Therapeuten drüber, Patient nie.
Komisch.
Komisch, ja, ich weiß auch nicht
Komisch.
warum. Ja. Aber ich sage, dann passiert ja was
Ja.
und dann gebe ich dem Patienten auch immer noch ein Pektin mit, das dann
Ja.
auch im Blut wirkt. Das sollte sich ja doch also so ein Toxin durchmogeln, dass auch dann diese Sachen wie Kopfschmerzen, Schwindel oder auch so ein Schüttler vom Arm, also wir nennen das Tremor, ja,
Ja.
kann auch passieren. Und damit federe ich die Patienten sehr, sehr gut ab und die haben dann sind gut aufgestellt und kommen durch die Therapie sehr gut durch. Es gibt auch welche, die merken gar nichts.
Ja. Und deiner Erfahrung nach, wie lange dauert es dann praktisch, bis das mit den Clostridien, also bis sich
Die,
das
ja, die nehmen
verbessert hat?
50, ja, die nehmen 50 Milliliter standardmäßig ein. Und dann teste ich nach, ist das okay oder ist das nicht okay? Ich mache das kinesiologisch, aber ich habe auch Patienten, die sagen, ich will das Stuhlprofil. Gut, dann gibt es auch das Stuhlprofil, aber ich
Ja.
weiß, dass es auf dem Gebiet eigentlich dann immer okay
Das ist
ist.
dann immer okay aus.
Ja, und wenn aber also die Kinesiologie sagt, nein, wir müssen hier weitermachen, dann gibt es dann noch einen Nachschlag, dann gehen wir noch mal in die zweite
Ah
Runde.
ja.
Ja, also
So,
das schon,
noch
das
eine
schon.
Runde hinten nach.
Ja, ja, das schon nicht. Genau. Was ich vorhin beim Stuhlprofil noch gar nicht gesagt habe, ich gucke natürlich auf das Immunsystem im Darm. Und Julia, du weißt ja selber aus deiner Erfahrung, 80% des
Genau.
Immunsystems findet sich im Darm.
Ja.
Ja? Und Patienten, mit denen ich ich sage nicht gerne Darmsanierung, das hört sich immer so ein bisschen komisch an. Ich nenne es lieber Aufbau.
Ja.
Ja, Darmaufbau. Seitdem, wenn ich das mit denen mache, sagen die dann zu mir in der Kontrollsitzung, Frau Scheler, bei mir ist gar kein Schnupfen dieses Jahr groß angekommen. Ich bin fit, ich bin
Ja.
gut aufgestellt, ja. Und das kommt darauf, also das äußert sich dahingehend, weil ich baue mit den Patienten den Schleim wieder auf. Also Schleim ist total wichtig. Das heißt, der schützt nicht nur unsere Schleim, also das heißt der Schleimhaut, die
Ja.
wir innen haben. Sonst würde es ja nicht Schleimhaut heißen. Also brauchen wir da auch einen ganz schicken Schleim.
Ja.
Und dieser Schleim, der ist nicht nur Schutz für die Schleimhaut, sondern er ist auch Futter und er ist Herberge für unsere Bakterien. Weil die Bakterien, habe ich ja vorhin schon gesagt, sind 2 bis 3 Kilo da. Und wir scheiden ja auch über den Stuhlgang jedes Mal wieder Bakterien aus. Und sobald wir was essen, kriegt der Darm ein Signal oder die Bakterien ein Signal, wir müssen uns jetzt vervielfältigen, weil wir ja jetzt die Arbeit haben, das Essen so vorzubereiten, dass es den Raum wechseln kann, dass es den Stoffwechsel durchführen kann. Also ich sage immer, der Stoffwechsel bedeutet immer, der Stoff wechselt den Raum, also
Okay.
vom Darm
Ja.
ins Blut.
Ja.
Da wissen wir ja, dass die Kohlenhydrate dann in Form von Glucose kommen muss, wie wir aber das vorhin gesagt haben, dass die Eiweiße in Aminosäuren aufgespalten werden sollen und dass eben die Fettsäuren auch, also dass die Fette in Fettsäuren gebunden,
Genau.
umgearbeitet werden sollten.
Ja.
Und dazu brauchen wir jetzt unsere Bakterien. Diese Bakterien haben auch, also mit Hilfe von Enzymen, können sie diese Arbeit durchführen und so können wir uns davon ernähren. Das heißt, ich sehe immer das, den Verdauungstrakt noch als außen.
Ja.
Ja,
Er
also
ist
so
ja
im
auch
Prinzip.
eigentlich außen.
Ja, deswegen ja, es ist außen, aber ich sage mal meinen Patienten, es ist ein Rohr, sie stellen sich das vor als Rohr, das fängt oben an und hört unten
Ja.
auf. Und das ist alles noch außen und erst wenn es den Übertritt ins Blut geschafft hat, dann ist es innen.
Innen, genau. Ja.
Ja. Und wichtig ist es auch, das erkläre ich meinen Patienten, kauen. Kauen ist die Vorbereitung, einspeicheln, die Vorbereitung für eine richtige Arbeit für die Bakterien. Also die Bakterien müssen eine gut vorbereitete Nahrung vorfinden und das geht bei uns nur durch das Einspeicheln und durch das Kauen 30 Mal pro
Bisschen
Bissen.
sozusagen,
Ja, den
ja.
wir zu uns nehmen. Und jetzt kommen wir nochmal auf sprich schnell, dieses
Ja,
Immunsystem.
genau, wollte ich noch fragen,
Genau,
ja.
genau. Und das Immunsystem frage ich ab und das liegt meist im Keller. Unser
Worauf
Patient
schaust du da?
auf diesen Wert sekretorisches
Okay,
Immunglobulin.
ja.
Ja, wir kürzen das mit SIGA ab. Und das liegt meistens im Keller und die Patienten haben dann sehr oft Infektionen.
Ja.
Hals, Nasen, Rachenbereich oder aber auch
Ja.
Darmerkrankung. Ja? Wenn das sekretorische Immunglobulin sehr hoch ist, kann ich davon ausgehen, dass hier autoimmune Vorgänge
Schon
da sind.
stattfinden, ja.
Ja. Das dann auch zum Beispiel, das ist ein Zeichen auch auf Hashimoto zum
Ja.
Beispiel oder auch auf andere Autoimmunerkrankungen, die zum Beispiel im rheumatischen Formkreis auch legen und und auch die Nahrungsmittelunverträglichkeit,
Ja.
zeigt mir oft auch da eine sehr hohe Abwehrreaktion dann. Ja,
Aha.
das ist sehr hoch. Meistens vergesellschaftet eben mit diesem
Ja.
Alpha-1-Antitrypsin, ja.
Ja.
Und ich erkläre meinen Patienten, wenn die nicht da sind, die Bakterien, die wir wichtigerweise brauchen, wie die Bifidus, die Lactose und so weiter und so
Ja.
fort, dann sage ich, bei Ihnen ist es nicht schön. Ja. Sag ich, möchten Sie, dass es wieder bei Ihnen schön ist? Und sind Sie eigentlich meistens einverstanden? Und da rede ich dann eben von den Bakterien Duo, das wir jetzt seit vielleicht 2 Jahren ungefähr kennen, Akkermansia und Fäkalibakterien.
Ja.
Und die beiden sind im Prinzip diejenigen, die wir pushen müssen. Ich erklär das immer gerne, das sind die eine Lohnerhöhung brauchen.
Also,
Ja? Ja, das ist
ja.
klar, damit auch der Patient weiß, hier muss ich jetzt was
Ja.
tun. Ja? Ich sage aber, das machen wir nur eine bestimmte Zeit und dann sollten diese Vorgänge vom Körper durch Ernährungsumstellung und
Ja.
auch Hygieneverhalten, Hygiene ist bei mir auch das Essen, ja, richtig kauen, und auch die richtige Nahrung zuführen, dann hat der Patient, dann soll sein System wieder selbst
Ja.
laufen. Wir unterstützen das nur immer in Abständen.
Was wäre denn jetzt sozusagen noch abschließend so ein Tipp? Was wäre denn jetzt so eine gute Nahrung für diese Bakterien?
Also eine gute Nahrung sind natürlich Ballaststoffe. Also eine ballaststoffreiche Ernährung wäre total wichtig. Und diese Ballaststoffe sollten wir auch gut zerkleinern und damit auch das Bakterium das nutzen kann, weil das ist das Futter für die Bakterien. Die ernähren sich davon. Das sind langkettige Kohlenhydrate, die wir normalerweise nicht in Zucker umwandeln können, aber das ist das Futter für die Bakterien. Zum Beispiel der Schleim besteht aus Zuckerprotein.
Ja.
Also ist es wichtig, auch Proteine zuzuführen. Ja, also der Veganer ist natürlich da sehr schlecht aufgestellt und ich glaube auch nicht, dass der einen schicken Schleim hat in seinem Darm.
Ja.
Also wäre es wichtig, wenn er die vegane Ernährung frönt, dass er sich abfedern sollte mit Nahrungseiweiße, die er als diätetisches Mittel zum Beispiel auch aufnimmt.
Ja.
Oder ich sage dann einfach eine ganz gut fundierte Nahrungsaufnahme mit hochwertigen Proteinen aus der Nahrungskette, dass wir da gut aufgestellt sind. Dann müssen wir wieder mal an den Garten denken, sagen wir zu meinem Patienten, wenn Sie ein Pflänzchen draußen pflanzen, sage ich, und Sie gießen das nicht, es ist schön trocken dann, die Sonne scheint, was passiert mit der Pflanze? Wächst die? Nein, die wächst nicht, also sollten wir unsere Bakterien gießen. Ja? Wir sollten die gießen, indem wir trinken. Trinken natürlich nicht zu viel,
Ja.
weil sonst schwemmen wir ja auch nur alles durch. sondern wir sollten uns, wenn wir so ein bisschen den Einschlag aus der Ernährung haben. Ich habe neulich so ein Ernährungswebinar mal mitgemacht von der Daniela Pfeiffer und die hat das sehr schön ausgedrückt. Wir sollten uns suppig ernähren.
Suppig.
Ja, das ist klasse. Und da dachte ich mir, ja, das stimmt. Das heißt auch weil wir verdünnen ja sonst auch nur, wenn wir während des Essens trinken, verdünnen wir.
Ja.
Ja, das sollten wir nicht tun, sondern wir sollten eine Karenz mit Trinken vor und nach dem Essen haben,
Okay.
weil wir sonst die Enzyme ja verdünnen.
Stimmt, ja.
Ja, und wir sollten in dem Sinne suppig essen. Und auch wenn wir suppig essen, sollten wir es speicheln, einspeicheln. Ja, total wichtig. Und dann haben wir natürlich auch sehr viel getan für eine gute Ernährung. Ja, ja,
Super.
ja. Darf ich noch einen ganz kleinen?
Natürlich,
Ja,
bitte.
mir fällt gerade ein, mir kam vorhin der Satz bei den Ballaststoffen.
Ja.
Es gibt auch Ballaststoffe oder eine Bakterienflora, die spalten ja die Ballaststoffe auf. Also das sind die Firmikuten. Und die machen uns dann das Leben schwer für die Patienten, die gerne abnehmen wollen. Hast du dich entsinnt? Das habe ich dir, glaube ich, neulich mal erzählt.
Ja, genau.
Das heißt, die Patienten kommen zu mir und ich stelle fest, sie haben ein bisschen mehr Gewicht für ihre Größe.
Ja.
Ja, und vor allen Dingen ist dieses Gewicht oft zu sehen um den Bauchnabel, also im Prinzip um dieses Hüftgold oder ja,
Ja.
Insulinrettungsring
Da jetzt.
oder wie auch immer wir das benennen wollen.
Ja.
Die Patienten sind auch unglücklich und geben zu, ja, das kriege ich irgendwie nicht weg. Und auch aufgrund von einer umstrukturierten Darmflora, die dann nicht gut aufgestellt sind,
Ja.
wachsen die Firmikuten so extrem nach oben. Die brauchen wir an sich für uns.
Ja.
Das sind auch Butyratbildner, also das darf man nicht vergessen, die uns die Fettsäuren für die Ernährung der Schleimhaut liefern.
Ja.
Also müssen wir die wieder in ein gescheites Verhältnis mit den
Bakterien,
Bakteriologen,
ja.
ja, mitbringen. Und ich habe gemerkt, wenn ich Blutzucker steche, ist der Blutzucker nach 2 Stunden enorm hoch. Also ist meistens über 6,7 oder über 120,
Ja.
also entweder 120 Milligramm pro Deziliter oder Millimol pro Liter ist das andere mit dem 6,7. Und ja, und dann stelle ich dann die Frage, als Stuhlprofil kann man auch machen, die Ratio, also das heißt, das Verhältnis von beiden Bakterien stelle ich dann ins Verhältnis und frage nach. Und da ist auch schon oft rausgekommen, der Patient versucht vehement abzunehmen, geht aber nicht. Also versuche ich dann auch dieses Ungleichgewicht wiederherzustellen. Ja, also auf zwei Füßen stelle ich das mit Ernährungsumstellung. Das heißt, dreimal täglich nur was essen. Eine bestimmte Flora auch, also eine bestimmte Bakterienflora gibt es dann zu essen. Und inulinhaltige Speisen sollten dann gemieden werden, zum Beispiel Chicorée und Banane und
Okay.
sowas. Ja. Also weil dieses Inulin ist dann ein Futter für diese Firmikuten. So, und jetzt muss ich meine präbiotischen Mittel dann alle durchkämmen und muss wissen, wo ist Inulin mit drinne?
Ja.
Inulin ist ein Präbiotika, hilft sonst sehr gut.
Ja.
Und wenn ich einen Patienten habe, der unter meiner Therapie zum Beispiel zunimmt, weiß ich,
Da.
da schwant mir was. Ja, also
Okay.
ist das nicht okay? Also kommt dann auf alle Fälle dann auch diese Möglichkeit in Betracht. Ich lasse dann die Patienten Blutzucker stechen, stell die um. Also was natürlich auch immer sehr schön ist, wenn man so ein Low Carb macht und auch so ein bisschen ketogen, je nachdem, wie er aufgestellt ist, der Patient, was er mitmachen kann. Und das funktioniert dann ganz gut und die Patienten nehmen auch ab. Wer Sport machen möchte, den halte ich nicht ab. Gibt aber auch welche, die Sport dann als
Ja.
sehr ungünstig für sich empfinden und machen das nicht gerne, dann geht das da eben etwas langsamer.
Ja.
Aber das geht nicht von heute auf morgen. Das muss man definitiv wissen, weil eine Darmflora-Umstimmung oder auch eine Neubesiedlung von einem gestörten Darm oder auch von einem entzündlichen Darm dauert mindestens 1,5 Jahre.
Ja, und es ist halt oft das Problem, dass die Leute halt irrsinnig schnell glauben, dass sich Sachen verändern und halt sagen, mal, jetzt habe ich das eh einen Monat gemacht und es tut sich nichts sozusagen, obwohl sich auch in einem Monat schon viele Sachen verändern, ja. Aber
Ja.
und dann, na, das bringt nichts und gehen wieder zu ihrem alten Lebensstil zurück. Aber man muss
Ja.
ja auch denken, das hat ja auch nicht nur einen Monat gedauert, dass es da angekommen ist, wo das jetzt ist, sondern es hat ja
Ja, das.
viele Jahre, Jahrzehnte vielleicht sogar
Ja.
gedauert. Ja, das kann auch
Ja.
nicht in 3 Wochen wieder alles super perfekt sein. Ja.
Ich nutze mal den Vergleich. Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut, aber an einem abgebrannt,
Ja,
gell?
genau, sehr
Ja.
gut. Du,
Ja.
Dagmar, vielen Dank für deine Zeit. Es ist unglaublich spannend und ich sehe schon, ich hoffe, ich kann dich noch zu ein paar weiteren Interviews entführen einmal, weil es gibt ja noch so viele Themen, die ich so gern mit dir besprechen würde. Und ich sage herzlichen Dank für deine Zeit und
Gerne, Julia.
tschüss.
Ist mir auch immer eine Freude. Danke.
Sehr gern.
Tschüss.